Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Triathlon-Podcast-Folge, die erste im Jahr 2026. Frohes Neues, nachträglich. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Mein heutiger Gast, super interessant, hat eine richtig krasse Story, ist super erfolgreich im Sport als Amateursportler, also im Triathlon-Sport natürlich, und super sympathischer Typ. Wer das ist und was er alles zu erzählen hat, hör rein, lohnt sich absolut. Los geht's.
Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Triathlon-Podcast-Folge. Mein heutiger Gast, den habe ich angeschrieben, ist schon eine Weile her. Und wir standen hier und da immer so ein bisschen im Austausch. Ich habe ihn auch so auf Social Media verfolgt, was er so macht. Und das ist echt einiges. Richtig, richtig erfolgreicher Typ. Und aktuell ist er in Australien, hatte vor kurzem eine Verletzung. Und wir hatten uns im Dezember letzten Jahres halt hatte ich ihn nochmal kontaktiert oder irgendwie sind wir zusammengekommen. Genau, ich habe ihn angeschrieben und hatte ihm gute Besserung gewünscht und dann kam er so in Austausch und das dann über WhatsApp und im Prinzip hätten wir schon den ganzen WhatsApp-Chat halt mir so als Podcast hernehmen können, weil wir verstehen uns ziemlich gut, haben wir festgestellt. Mein heutiger Gast ist Hendrik Becker. Grüß dich.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf den Schnack.
Absolut, ja. Scheint ein lockerer Typ zu sein, hat man schon festgestellt. Hier, wo bist du gerade in Australien und wie geht's dir? Oder wo bist du überhaupt jetzt gerade?
Ja, ich bin hier gestrandet in einem kleinen Ort oder Vorort, der nennt sich Springvale. Ist, sag ich mal, wie so ein Randort oder Vorort von Melbourne. Mhm. Und ja, eigentlich wäre ich schon längst nach Neuseeland weitergeflogen, aber vor genau 5 Wochen und einem Tag wurde ich halt hier beim Radtraining von einem Pickup-Truck angefahren und habe mir die Hüfte gebrochen und ja, seitdem bin ich hier gestrandet, bin aber auf dem Weg der Genesung, also läuft schon wieder, glaube ich, ganz gut. Nächsten Dienstag habe ich einen Termin für ein Röntgenbild beim Klinikum, da bin ich dann noch mal ein bisschen aufgeregt, aber mein Gefühl sagt mir, dass eigentlich relativ gut ist, ja. Also Schwimmen und Krafttraining läuft schon wieder, auch ein bisschen auf dem Fahrradergometer, aber ich vermisse das Laufen halt wirklich schon, ja. Das geht mit der gebrochenen Hüfte natürlich nicht so gut.
Das heißt, du bist operiert worden oder wie?
Nee, das war auch so eine Odyssee, also da könnte ich ein eigenes Buch drüber schreiben oder einen Film, das war auch diese Ungewissheit, die belastet mich auch immer noch ein bisschen, also ich wurde halt angefahren von diesem Truck und am Anfang habe ich auch gedacht, das tut ein bisschen weh, du trainierst halt weiter, ne? Also man steht ja auch so ein bisschen unter Schock. Ich lag da halt auf der Straße, war aber voll bei Bewusstsein und habe dann halt gemerkt, oh, das tut halt ein bisschen weh da im Bein. Und dann der wollte auch Fahrerflucht begehen, der hat dann aber angehalten, weil hinter uns noch ein Autofahrer war. Und nachdem er dann da 3 Minuten im Auto gehockt hat, geguckt hat, habe ich jetzt jemanden angefahren, soll ich weiterfahren, hat er sich dann entschieden, doch auszusteigen. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich kann mich erstmal gar nicht mehr bewegen, habe aber gedacht, ich stehe unter Schock. Dann habe ich den halt so ein bisschen angemault, was er mich hier irgendwie anfährt, dass ich halt in Australien für jede Schlange und für jeden Käfer, der da irgendwie über die Straße läuft, halt bremse. Und dann habe ich gedacht, okay, Hendrik, beruhig dich mal, jetzt dehn mal kurz dein Bein, hab so mich dehnen wollen und dann wollte ich weiterfahren. Da habe ich gemerkt, oh, dehnen geht ja überhaupt nicht, du brichst dir irgendwie so, knickst so ein. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir das Fahrrad geben kann. Dann hat er mir das Fahrrad geholt, habe ich halt gesehen, dass so ein Stück vom Lenker fehlt und wollte dann aber trotzdem weiterfahren. Ich habe gedacht, egal, machst das Training weiter. Und dann habe ich aber gemerkt, ich kann das Bein überhaupt nicht bewegen. Und ja, dann hat der mich halt er wollte mich ins Krankenhaus fahren. Gott sei Dank kam in dem Moment dann die Polizei, weil wer weiß, ob der mich sonst irgendwo im Dschungel rausgelassen hätte, mit meinem Fahrrad abgehauen wäre, keine Ahnung. Will ich ihm mal nicht unterstellen, aber dann kam halt Gott sei Dank die Polizei, hat dann einen Krankenwagen geholt. Die haben mich dann auch erstmal aus dem Auto wieder rausgefercht, weil ich halt da vor Schmerzen geschrien habe. Und ja, dann hat es im Krankenhaus geheißen, du wirst morgen operiert. Die wollten mir auch schon Katheter legen, die wollten mir eine Infusion legen. Und ich habe dann erstmal geschimpft wie so ein Rohrspatz, weil ich hasse halt Spritzen und Nadeln wie die Pest. Und habe gesagt, nee, kein Katheter, keine Infusion, wir warten mal ab bis morgen. Und die meinten, ja, dann wirst du morgen operiert. Ich habe dann die ganze Nacht halt in meinem verschwitzten Triathlon-Einteiler da gelegen und habe halt auf die OP gewartet. Und den nächsten Morgen kam dann halt eine andere Ärztin rein und die meinte, ja, wir machen nochmal eine MRT und gucken, wie das MRT-Bild wird. Und dann habe ich halt wieder Hoffnung geschöpft und dann halt nach 3 Tagen war das MRT-Ergebnis da und dann haben sie gesagt, das sieht gut aus. Eigentlich müsste der Knochen wieder von alleine verheilen und ich halt wirklich virtuell Luftsprünge gemacht, habe gedacht, yippie, yay, ich komme von der OP rum. Und dann kam halt dann anderthalb Wochen nach einem Röntgenbild dann eher eine negative News, also dass das Röntgenbild angeblich schlechter ausgesehen hätte als vorher. Dabei habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt. Dann habe ich halt hunderte von Ärzten in Deutschland konsultiert. Also ein Freund von mir, der ist Leiter in einer Klinik in Nürnberg. Ein Bekannter von mir ist in Hannover Arzt. Die habe ich allen die Röntgenbilder geschickt und die haben mir alle von der OP abgeraten. Und die haben alle gesagt, Hendrik, mach keine OP. Und die in Australien sind dann auch zurückgerudert. Die haben auch gesagt, okay, wir machen keine OP. Und naja, jetzt hocke ich halt hier und mein Gefühl ist eigentlich momentan ganz gut. Also Krafttraining, Schwimmen läuft, Fahrradfahren auf dem Spinningbike auch. Und ja, mal gucken. Unkraut vergeht nicht.
Wahnsinn, was für eine Geschichte, ja.
Immerhin. Diese Ungewissheit war halt auch das, was mich echt so zerrissen hat. Also den einen Tag habe ich gedacht, okay, Hendrik, alles wird wieder gut. Und den nächsten Tag habe ich gedacht, okay, die schieben dich doch wieder in OP. Und das war halt echt, was einen mental fertig gemacht hat, ja.
Gut, dass der LKW-Fahrer doch ausgestiegen ist und sich vergewissert hat, wie es dir geht. Krass. Und auch Glück gehabt, dass da nichts Schlimmeres noch passiert ist, ja? Weil ja. Hätte dann noch schlimmer enden können.
Auf jeden Fall, ja.
Info an dich da draußen, wenn es hier und da mal poppt. Der Hendrik hat ein Headset auf, so wie zu Gamer-Zeiten damals. Es geht um den Inhalt, den du erzählst und der ist mega interessant. So, hier, hol uns mal ab. Wo kommst du her in Deutschland und wie bist du überhaupt zum Thema Triathlon gekommen?
Ui, ja, lange Geschichte. Also geboren bin ich ursprünglich in Darmstadt, aber meine Eltern sind, als ich noch ein kleines Baby war, nach Göttingen gegangen und ich bin quasi in Göttingen aufgewachsen, also habe da Abi gemacht, da studiert mehr oder weniger. Habe dann damals in der Jugend Judo gemacht, dann Tennis gespielt, dann habe ich eine Phase gehabt, wo ich in Abi-Zeiten sehr exzessiv Party gemacht habe, also eher so den Kampftrinken als Sportart nachgegangen bin. Und dann habe ich halt irgendwie mal im Fernsehen durch Zufall, ich wollte irgendwas gucken, keine Ahnung, Star Trek war ich früher auch mal Fan, habe Star Trek geguckt und dann auf einmal habe ich umgeschaltet und dann kam halt ein Bericht vom Ironman 1997 in Hawaii, also dieser legendäre, das erste Mal, dass Deutschland halt diesen Triple gewonnen hat, also damals Thomas Hellriegel gewonnen, Jürgen Zeck und Leder auf dem Treppchen und da war ich halt so angeflasht, habe gedacht, boah, wie bitte, die laufen Marathon nach 180 Kilometer Radfahren? Ich war da halt echt so positiv angewidert, habe gedacht, das sind alles Verrückte. Und dann habe ich mir halt ein Rennrad gekauft und einfach so drauf los trainiert wie ein Wilder, ohne Sinn und Verstand. Und als ich dann Abitur gemacht habe und Sport studiert habe, habe ich dann halt auch mir ein bisschen das Know-how angeeignet und wollte halt auch gut werden. Und ja, dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Und momentan, sage ich mal, fühle ich mich so ein bisschen nirgendwo beheimatet. Also ich sag mal, ich bin so ein Nomade, lebe ja, sage ich mal, auch mehr oder weniger im Wohnmobil seit 3 Jahren. Habe auch mal 3 Jahre in Spanien gelebt und in Deutschland dann auch mal ein paar Jahre. Auch wir in München hatten wir auch eine Parallele, aber du hast auch mal in München gewohnt, glaube ich. Und die Schneckenhof-Partys kenne ich auch, weil da hast du auch schon manchmal im Podcast davon geredet, von den legendären Schneckenhof-Partys. Also ich habe ein paar Jahre in Heidelberg gewohnt und habe dann eine Ausbildung als Bademeister gemacht und da war die Berufsschule in Mannheim Vogelstangen. Also daher kenne ich auch Mannheim, ja.
Ja, so klein ist die Welt, ja. Und es gibt viele Schnittpunkte häufig.
Ja. In Aachen bin ich auch schon vorbeigefahren, aber noch nicht, also nur vorbeigefahren an der Autobahn. Also wenn ich nächstes Mal vorbeifahre, dann mache ich Blinker links und gucke meine Aix-en-Provence vorbei.
Ja, auf jeden Fall. Sag einfach Bescheid, kontaktiere mich und dann kommst du rüber und mach mal Barbecue, du.
Ja, bin ich dabei.
Absolut, weil ist eine schöne Stadt und das hatte ich ja neulich, hatte mir auch schon im WhatsApp gesagt, wie, hey, das nächste Mal fährst halt ab von der Autobahn und kommst halt vorbei. Also überhaupt kein Thema.
Gerne.
Okay, das heißt, Nomadentum, wie kam es dazu? Hast du einfach mir gesagt, so jetzt habe ich mir keine Lust mehr auf einen Wohnsitz, auf eine Wohnung und tingle einfach mal durch die Welt, ich will mir die Welt anschauen oder wie war das?
Das ist auch eine längere Geschichte. Also ich habe damals quasi meinen allerersten Halb-Ironman habe ich damals gemacht, 2005. Da war ich damals halt eher auf der Kurzstrecke unterwegs, so Bundesliga. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will mal irgendwie Halb-Ironman machen. Das hieß damals auch noch Halb-Ironman, also nicht 70.3. Ich bin ja schon ein alter Dinosaurier. Also früher hieß das wirklich 70.3 Halb-Ironman. Da war einer in Monaco, das war auch das Premierenjahr. Und da habe ich gedacht, boah, da will ich mitmachen. Premierenjahr Monaco über die bekannte Formel-1-Strecke, die Laufstrecke und Zieleinlaufer vom weltbekannten Casino und Fürst Albert hat die Siegerehrung gemacht, da wollte ich unbedingt hin. Habe mich angemeldet, hatte aber keine Kohle mehr, also für die Anmeldung hat das Geld noch gereicht und dann waren halt damals meine Saufkumpanen, mit denen ich halt auch studiert habe, oder die haben studiert, ich habe trainiert, ich habe die Partys mitgemacht und habe trainiert und dann haben die halt irgendwie gemeint, ja, Hendrik, ist doch blöd, du hast dich ja schon angemeldet und halb Ironman, du bist in Bombenform, also ich bin irgendwie ein paar Tage vorher bei einem Bundesliga-Rennen irgendwie Vierter geworden, dann die gesagt, komm her, wir machen das. Dann haben die halt bei dem Vater von einem Klassenkameraden von uns, mit dem wir Abi gemacht haben, ein uraltes Wohnmobil geliehen. Also das war absolut schrottreif. Das Ding ist komplett auseinandergefallen. Und dann haben meine Kumpels da Alkohol reingepackt, alles komplett mit Bierkisten voll mit Alkohol, und dann sind wir da runtergeschippert von Göttingen nach Monaco, und die haben dann da Party gemacht und haben mich ja natürlich auch angefeuert beim Wettkampf, und ich habe dann halt das Rennen gemacht, und das war damals schon so eine geile Stimmung im Wohnmobil und diese Freiheit, dass man einfach drauf losfährt. Und ich habe ja erst mit 39 Jahren den Führerschein gemacht. Das heißt, ich habe alle Wettkämpfe, die ich sonst auch irgendwo gemacht habe, also auch Ironman Südafrika und so, bin ich immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln hingefahren. Das ging auch irgendwie, aber es war auch teilweise ganz schön stressig. Also wenn man halt ohne Auto quer in Europa Wettkämpfe macht, dann war das wirklich teilweise ganz schön nervig. Und dann habe ich dann irgendwann, als ich den Führerschein gemacht habe, gedacht, komm her, schreib's mal eine Firma an wegen so Sponsoring, weil ich weiß, dass, glaube ich, Patrick Lange, der ist, glaube ich, auch mal so ein halbes Jahr irgendwie von Wohnmobilpartner unterstützt worden. Und da habe ich gedacht, schreibe ich mal einen an. Und der hat auch gleich gemeint, okay, das ist coole Werbung. Das war halt in der Nähe von Braunschweig. Also da habe ich auch mehrere Wettkämpfe gewonnen, so Hannover, Braunschweig, alles, was in der Region war. Und dann hat der halt auch gemeint, okay, bevor wir halt irgendwie 100 Mal in Plakatwerbung oder keine Ahnung was investieren, geben bei dem mal für ein Jahr ein Wohnmobil gratis. Und dann bin ich damit halt durch die Gegend geschippert und habe mich da auch echt in diesen Lifestyle verliebt. Also diese Freiheit, man sieht unglaublich viel von der Gegend. Und damals habe ich aber noch in Spanien gewohnt mit meiner Ex-Freundin. Und ja, dann ist halt die Beziehung in die Brüche gegangen nach 7 Jahren. Und dann habe ich halt auch gesagt, okay, ja, all in, ab ins Wohnmobil. Und seitdem lebe ich quasi seit 3 Jahren mehr oder weniger im Wohnmobil, ja.
Wie du schon sagst, gibt einem richtig großen Level an Freiheit. Und ich glaube, da realisiert man auch irgendwie, was man überhaupt wirklich zum Leben braucht und zum Glücklichsein braucht, oder?
Total, also stimme ich dir.
Ist gar nicht so viel.
Also ich kann nur sagen, ich habe mich immer mehr eingeschränkt. Also ich hab ja in Deutschland das Glück gehabt, dass ich halt wirklich so einen Kastenwagen gesponsert bekommen habe. Da hat man halt schon relativ viel Platz. Also da haben ohne Probleme mein Rennrad, mein Zeitfahrrad, ich hatte da 30 Paar Laufschuhe mit, 2 Neoprenanzüge, Flossen, Pedals, alles. Da passt viel rein. Aber hier in Australien musste ich nochmal Next Level, also Downgrade machen, weil ich hatte hier mir Schrotti gemietet, also ich habe es dann Schrotti genannt, wirklich eine uralte Klapperkarre, die hatte 580.000 Kilometer runter, so einen alten Toyota, und da war alles drinne kaputt und halt absolut, also total klein, das war wie so ein Kombi, und dann habe ich da wirklich meine Fahrräder reingepackt und auf den Millimeter genau hantiert, und ich habe jetzt halt die letzten 3 Monate in Australien verbracht mit einem Löffel, einer Gabel, einem Messer und einem Teller, also mehr hatte ich nicht gehabt, und halt und die Sportsachen halt, ja. Aber ich bin glücklicher als, sage ich mal, vorher in Spanien, war eine große Wohnung mit Blick über Pamplona, und da brauche ich nicht mehr.
Ja. Ich hatte auch mal so einen Moment, wann war das? Damals während des Studiums. Da war bei uns ein Jahr oder ein Auslandssemester Pflicht. Und ich war schon bereits im Ausland gewesen, kamen wir dann zurück und hatte dann noch die zweite Station in Hongkong in dem Fall, und habe im Zuge von dem Move nach Hongkong alles abgegeben, ja. Mhm. Hatte auch eine kleine Butze halt in Frankfurt gehabt und habe halt irgendwie Schlafsofa, alles Mögliche abgegeben oder verschenkt oder so, und bin letztendlich halt nur mit einem Koffer halt in Hongkong gegangen, und das war so befreiend, ja. Total. Weil wenn du einfach alles, was du hast, dabei hast und musst dir um nichts anderes in mir Gedanken machen, irgendwie nach dem Motto, hast jetzt abgeschlossen und wo verstaue ich jetzt das und dies? Und weil das krass ist, ich meine, heutzutage, wenn dir irgendwas fehlt, kannst du es ja immer noch selbst im Ausland hinzuholen, ja.
Total.
Und aber du kriegst halt auch mit, wie viel du überhaupt brauchst. Und das ist gar nicht so viel, um glücklich zu sein. Also wirklich wenig. Wichtig, sowas zu erkennen.
Also das Wort befreiend, wie du gerade geschildert hast, da kann ich mich 100%ig mit identifizieren. Oder wenn ich denke, ich habe zum Beispiel ein paar Jahre in Heidelberg gewohnt, und dann bin ich halt nach Regensburg hin. Also ich bin halt umgezogen von Heidelberg nach Regensburg, und dann habe ich dann irgendwann mal in Regensburg festgestellt, nachdem ich da 4 Jahre gewohnt habe, Moment mal, ich habe total viele Klamotten nach Regensburg mitgenommen, die ich in Heidelberg nie gebraucht habe, und jetzt habe ich sie 4 Jahre in Regensburg nicht gebraucht, und habe ich wirklich dann irgendwann mal so radikal aussortiert und habe wirklich alles, was ich nicht gebraucht habe, entweder verkauft oder verschenkt, auch Computer und Fernseher, ich habe alles verschenkt, ich habe auch keinen Fernseher mehr, und das ist wirklich teilweise wirklich befreiend. Also ich hätte das auch damals nie für möglich gehalten, weil ich war jetzt nie irgendwie ein materialistischer Mensch, also mir waren auch nie irgendwie Markenklamotten wichtig oder hier und da, also ich brauchte immer ein gutes Fahrrad, und ich will natürlich immer schnellst Equipment haben, aber sonst war für mich irgendwie Markenklamotten, und das waren alles Statussymbole, die für mich keine Bedeutung hatten. Und dieses Wort, wie du gesagt hast, befreiend, also das war wirklich das treffende Wort, weil ja, dieser Fokus auf das Wesentliche, und wenn man dann auch wirklich merkt, wie wenig man einfach, also schwer das in Worte zu fassen, wie wenig man auf einmal zu organisieren hat, allein das Saubermachen, wenn man irgendwie eine Wohnung hat, da sind dann wirklich irgendwie dauernd irgendwelche Staubfänger drin oder Klamotten. Ich hatte irgendwann so viele Klamotten, also alle Finisher-T-Shirts. Ich verschenke jetzt immer prinzipiell alle Finisher-T-Shirts, die ich habe, verschenke ich immer am Ende des Jahres irgendwie an Jugendvereine, weil ich hatte irgendwann 180 Finisher-T-Shirts, die ich aber nie getragen habe, auch Sportklamotten. Du gewinnst ja auf Wettkämpfen mal irgendwie Handschuhe oder mal eine Jacke. Und ich hatte dann irgendwann acht Fahrradhelme daheim. Da sage ich auch, was soll ich damit? Und ja, also es ist wirklich schon dieser Minimalismus, finde ich, ist schon irgendwie ein bisschen auch so wie eine Lebenseinstellung.
Ja. Was ist mit den ganzen Medaillen und Pokalen, die du gewinnst bei den Rennen, die du bislang so bestritten hast? Was machst du mit denen?
Die stehen jetzt alle bei meiner Schwester im Keller. Das sind auch, ich hatte dann auch mal, also ich hatte damals, wo ich in Spanien mit meiner Ex-Freundin gewohnt hatte, da hatten wir auch so eine, ja, so drei oder vier Vitrinen, wo die alle drinnen gestanden haben und die Medaillen, ich hatte auch mal gezählt, das waren echt schon eine ganz schöne Menge. Das sind, glaube ich, irgendwie 8 oder 9 Umzugskartons. Die stehen alle bei meiner Schwester in Göttingen im Keller. Aber selbst da habe ich mir, also ich habe da früher sehr dran gehangen, diese Erinnerungen und Pokale angeschaut. Und ich habe mir jetzt auch schon überlegt, ob ich die mal auch irgendwie alle verschenke an einen Veranstalter, der irgendwie damit bei Jugendwettkämpfen, keine Ahnung, dass der dann das irgendwie Jugendlichen schenken kann. Das sind schöne Erinnerungen, aber die Erinnerungen sind auch hier oben im Kopf. Also da brauche ich nicht mehr irgendwie mir die Medaillen an die Wand zu hängen.
Wollte ich gerade sagen, ja, weil du hast es ja erlebt, du hast es ja gemacht, das Rennen, und dementsprechend halt mir alle Emotionen durchlebt und sicher, klar, hier und da greife ich auch noch hier meine Medaillen raus und denk dann zurück, aber letztendlich braucht man die nicht, weil du hast es erlebt, ja, und das kann dir keiner mehr nehmen. Das sage ich auch jedem Age-Grouper, der halt mir Triathlon macht. Das sind alles Eindrücke, Erlebnisse, die bleiben forever. Das ist echt krass.
Medaillen oder Pokale, die verrosten irgendwann, aber die Erinnerungen, die bleiben wirklich für immer. Also das ist ja auch das Schöne dran, ja.
Absolut, ja, absolut. Weil ich habe das auch so über die Jahre auf Facebook mitbekommen. Du hast schon gesagt, du bist viel in Spanien gestartet. Gab es irgendwann mal auch vielleicht so die Überlegung, wow, ich bin so erfolgreich. Du hast eben schon auch gesagt, so bei den ersten Rennen halt mich schon in der Bundesliga vorne mitgemischt, dass du vielleicht mir auch mal Gedanken hattest, Profi zu werden?
Ja, jahrelang war ich komplett besessen. Also ich habe mein ganzes Leben nur nach Triathlon ausgerichtet und das war immer mein Fokus. Okay, ich möchte halt irgendwie Profi werden. Habe dann auch eine ganz falsche Strategie damals gewählt. Also ich, klar, man geht dann halt so auf Sponsorensuche. Ich war dann auch schon auf so Wettkämpfe, weiß nicht, wie gut du dich da auch auskennst, so Rhein-Neckar-Cup oder so, ist ja auch immer so ein typisches Sprungbrett, Rhein-Neckar-Cup.
Kenn ich, klar.
Viele Leute.
Timo Bracht, Norman Stadler.
Genau, Patrick Lange hat den gewonnen, Sebastian Kienle gewonnen. Das war immer so das typische Sprungbrett, wenn du im Rhein-Neckar-Cup relativ gut bist. Gegen die Jungs bin ich auch da geraced, Kienle und Co. Bracht. Und da war es halt immer so, dass das ja so ein Sprungbrett war quasi für die Leute, die in der Bundesliga, sage ich mal, nicht den Speed hatten oder meistens eine Schwimmschwäche hatten. So war es bei mir auch. Also ich bin nie irgendwie in die erste Radgruppe gekommen. Ich bin in der zweiten Bundesliga dann schon mal irgendwie Top 3 gegangen, wenn es halt auf eine Laufentscheidung rauskam oder ich mal beim Rad irgendwie ausbrechen konnte. Aber es war jetzt nie so, dass ich irgendwie das Niveau erreicht hätte von Weltcup oder so, dass du, wenn du als Profi auf der Kurzstrecke von leben willst, dann musst du ja wirklich, sage ich mal, so ein Niveau haben wie Weltcup und Perspektive für Olympia. Da war ich einfach definitiv zu schlecht. Und aber in diesen Rennen, sage ich mal, wie Rhein-Neckar-Cup, wo dann halt olympische Distanz ohne Drafting ist, da war ich dann auch wirklich schon gut, war dann auch immer vorne mit dabei. Ich habe aber wirklich auch immer den Fehler gemacht, damals habe ich noch nicht das Know-how von heute gehabt. Ich habe einfach das Kurzstreckentraining mit dem Langstreckentraining kombiniert, weil ich halt auch Ironman noch parallel gemacht habe und ich habe dann wirklich 30, 35 Stunden die Woche trainiert, aber halt nicht nur langstreckenspezifisch, sondern ich wollte halt auf der Kurzstrecke noch schnell sein, habe dann halt die Intervalle von der Kurzstrecke auf das Langstreckentraining transferiert und ja, ich war quasi damals komplett dauerübertrainiert. Also es war total bescheuert, aber naja, heute wäre ich auch schlauer. Aber es hat auch vom Talent halt einfach nicht komplett gereicht. Also ich habe mir mittlerweile, sage ich mal, diesen Semi-Profi-Status, sage ich mal, erarbeitet, weil ich halt mit wenig auskomme. Also ich kann mit dem Triathlon über die Runden kommen, habe ja auch quasi keine Ausgaben. Also wenn ich im Wohnmobil lebe, habe ich keine Mietkosten und habe auch ein paar Sponsoren, die mich, sage ich mal, mit Material supporten. Ein Müsli-Hersteller, von dem ich halt eine Flatrate habe an Müsli. Da kann ich so viel Müsli essen, wie ich will. Und das ist natürlich top. Aber
hier, warte mal. Nenn die ruhig. Also kannst du hier unbezahlte Werbung sagen, aus meiner Sicht.
Die Firma Bahnhaus, also auch total sympathisch. Also das Müsli ist brutal lecker. Also ich könnte mich da drinnen wirklich drinnen suhlen, auf Deutsch gesagt. Aber die sind halt auch total im Thema Nachhaltigkeit engagiert. Also die haben schon mehrere Jahre den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Und die habe ich auch besucht in der Firmenzentrale, habe mir die Produktion angeschaut. Die haben da so Bienenhotels auch immer, wo sie Bienenhotels an ihre Kunden nicht versteigern, sondern verschenken. Und ja, eine tolle Firmenphilosophie, total nette Leute und da freue ich mich jetzt schon, wenn ich wieder in Deutschland bin, wenn ich mir da wieder Müsli abholen kann und dann wieder Treibstoff habe für unterwegs.
Toll. Welche weiteren Partner hast du, die du hier nennen kannst?
Warte mal, ich habe sogar ein T-Shirt an, weil ich habe ja kaum noch Klamotten. Ich habe ja meine normalen Klamotten quasi alle entsorgt. Ich habe nur noch Sportklamotten an. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht.
Procolamin, was steht? Heilkraft,
Natursubstanzen. Teichmeister, die stellen halt Gartenteiche und Schwimmbäder her. Also wenn du mal ein Schwimmbad haben möchtest, kannst du bei Teichmeister anrufen, die bauen dir ein Schwimmbad rein. Dann habe ich hier noch Green Door, das ist so Naturkosmetik, auch komplett ohne Tierversuche, ohne Plastik. Ayaka ist so ein veganes Produkt. Ich bin zwar kein Veganer, das finden die aber auch okay. Also ich mache das so als Nahrung, weil es halt proteinreich ist, aber ja, bin da sehr dankbar über die Partnerschaften. Ich komme damit über die Runden, aber ich bin auch keiner, wie gesagt, der irgendwie denkt, oh ja, muss ich. Ich habe noch nie in meinem Leben Auto besessen, zum Beispiel, noch nie. Ja. Also ich bin da wirklich sehr, sehr spartanisch.
Ja, du, gut, dafür hast du einen Camper. Aber nicht faktisch selber, sondern im Prinzip gesponsert.
Genau.
Was steht da noch? Procolamin? Was ist das?
Ja, da hast du jetzt einen blöden Punkt erwischt. Das ist eigentlich näher. Ich hoffe mal, der hört das gerade. Da hatten wir eigentlich so einen Handschlagvertrag gemacht und ja, der hat jetzt ein bisschen Rückzieher gemacht. Da bin ich jetzt nicht so gut drauf zu sprechen, ja.
Okay,
also Jan, wenn du das hörst, überleg's dir nochmal.
Letztendlich verpasst deine Chance, weil ich meine, du redest auch über die Partner und du setzt ja cool in Szene. Von daher, vielleicht überlegt er sich nochmal.
Gucken wir mal. Also nicht rausschneiden.
Nein. Okay, klar. Was steht da noch auf dem Trikot auf der anderen Seite? Was ist das?
Da müsste ich mich umdrehen, aber es ist auch noch Heilkraft und Balena. Also Balena ist quasi auch das Partnerunternehmen von Teichmeister, die halt die individuellen Gartenteiche herstellen. Auch eine total tolle und sympathische Firma, weil ich bin absoluter Naturfan. Also ich habe durch den Triathlon halt diese Liebe zur Natur entwickelt und Teichmeister ist halt einer, der komplett ohne Chemie arbeitet. Also du kannst ja quasi einen Gartenteich oder ein Schwimmbad in den Garten stellen, komplett ohne Chemie. Und das finde ich halt, sag ich mal, auch immer toll, weil ja die Umwelt mir halt wirklich einfach sehr wichtig ist und auch mittlerweile.
Mhm. Nee, da steht noch irgendwie Ovaio oder so.
Ach so, Ovaio ist der, die waren früher auch ein Partner von mir, das ist aus Regensburg, das sind so individuelle Trikots, also bei denen kannst du Laufshirts, Radtrikots herstellen, ja. Die sind jetzt nicht mehr mein Freund, ich habe die Klamotten halt von denen bekommen, aber.
Hier, du hast gesagt, du hast 73 in Monaco gemacht. Was sind so die coolsten Rennerfahrungen, an die du dich zurückerinnern kannst innerhalb der letzten? Wann hast du deinen allerersten Triathlon gemacht? Wann war das nochmal? Welches Jahr?
Im Mai 2000.
Mai 2000. Ist ja schon einige Zeit her, ein Vierteljahrhundert. Wie viele Rennen hast du in der Zeit bestritten? Hast du da einen Überblick?
Ja, die WM, also es waren ja vor anderthalb Monaten, waren ja in Wollongong bei Sydney die Weltmeisterschaften. Das war der 338. Triathlon in meinem Leben. Also aber mit Laufen, 338 Triathlon, aber gut, mit Radrennen und Schwimmwettkämpfen oder Laufwettkämpfen wahrscheinlich so 400. Also ein paar Laufwettkämpfe sind auch dabei.
Krass, krass. Kann es auch sein, dass ich auf Social Media das richtig gesehen habe, dass du auch John Rüd gesehen hast?
Genau, ja, bei dem war ich auch im Podcast, genau, stimmt, ja.
Ja, Hammer. So klein ist die Welt und John war ebenfalls hier bereits zu Gast. Wir haben uns aber schon lange nicht mehr gesprochen. Also John, hier, wenn du das hörst, nimm einen Hörer in die Hand, lass uns mal wieder quatschen, du.
Von mir auch. Grüße. Er ist auf den Philippinen gerade aktuell. Ist ja auch in der kennst du ihn aus München, weil der ist auch in der Nähe von München aufgewachsen oder woher kennst du ihn?
Er hatte mich damals mal angeschrieben, ich glaube, da waren wir schon in Frankreich, 2018 oder so, zum Thema Podcast hier. Und dann sind wir irgendwie, weil damals war er Hörer des Podcasts, ich weiß nicht, ob er ihn immer noch hört, vielleicht.
Bestimmt.
Und da hat er mir so Feedback gegeben und dann habe ich natürlich zurückgefragt und irgendwie sind wir so in Austausch gekommen. Und dann hat sich eine ziemlich coole Bekanntschaft daraus entwickelt. Wir haben uns noch nicht im echten Leben gesehen, leider. immer nur virtuell, aber ist ein super netter Kerl und ich hatte das auch bei ihm im Social Media Kanal halt so mitbekommen, dass er gerade in Australien ist und wie du jetzt schon sagst, wieder Philippinen, super netter Kerl. Also und macht auch zusammen mit Jorge, glaube ich, welchen Podcast nochmal? Ausdauersport, ne?
Ausdauerwelt,
genau. Macht den Ausdauerwelt-Podcast und den hat er damals ins Leben gerufen. Und ich glaube, Jorge macht den weiter für ihn oder überhaupt. Machen
aber auch, das zusammen weiter? Auch die beiden haben sich auch noch nie live gesehen. Also das, ich bin immer wieder erschreckt. Ich bin ja total der Anti-Technokrat. Also ich bin ja der Technik-Dulli vom Depp. Ich bin froh, dass ich es überhaupt heute hingekriegt habe mit dem Headset. Aber der
John, hast du klasse gemacht, du.
Ja, ich bin also ich und Technik. Also ich auch wenn ich irgendeine App installieren muss auf dem Handy, da bin ich schon überfordert. Aber der John hat auch gehört, dass er mit dem Jorge, also mit seinem Podcast-Kollegen, dass die sich noch nie live in Natura gesehen haben. Also wir müssen irgendwann mal alle ein Treffen machen.
Absolut, ja. Egal wo. Und wenn's hier zum Barbecue in Ex ist.
Barbecue bin ich immer dabei.
Oder bei Jorge auf Mallorca. Müssen wir mal schauen.
Oder in Mannheim auf den Schneckenhof-Partys.
Oder so, du. Hammerkrass.
Okay. Ich bin klein im Triathlon. Also auch, dass wir beide hier mal hocken. Ich muss auch sagen, du bist der allererste Podcast, den ich überhaupt jemals in meinem Leben gehört habe. Ich konnte mit dem Begriff Podcast, also ich war der Letzte, der in der Schule ein Handy hatte. Ich war der Letzte, der WhatsApp installiert hatte. Und ich war auch der Letzte, der irgendwie mit Podcast was am Hut hat. Ich wusste überhaupt jahrelang nie, was ein Podcast überhaupt ist. Und irgendwann hat meine Schwester mir mal gesagt, ja, Podcast ist so toll. Und ich so, was ist denn überhaupt ein Podcast? Und hat sie mir das so verklickert und ich so, ja, aber ist doch bescheuert, was soll ich mir da irgendwie anhören, wie fremde Leute labern? Und dann habe ich einfach mal nachgegoogelt, Podcast Triathlon, und klar, du hattest damals noch wie so ein Monopol gehabt, ne? Du warst der Branchenprimus, der Erste in dem Metier, und dann habe ich dann einfach bei Google das mal eingegeben und habe dich dann auch gehört und habe mir dann auch rückwirkend alle Folgen, die damals gelaufen sind, mit Andi Böcherer und Co., habe ich mir alle Folgen rückwirkend mal angehört, und jetzt schließt sich ein Kreis, ich mal selber bei dir im Podcast sein darf.
Ja, klar, sicher. Was habe ich gerade gesagt? OG war ich, genau. Der Erste im Prinzip. Aber mittlerweile gibt's ja, was habe ich nachgezählt, so knapp 25 Podcasts in dem Bereich.
Boah, da habe ich mich auch erschrocken. Wo du mir das neulich gesagt hast, bei per WhatsApp habe ich auch gedacht, eine Menge. Also ich höre, sage ich mal, Stammhörer bin ich von 3 bis 4 höre ich regelmäßig, aber die anderen, ja, ab und an hört man mal wo rein, aber man kann auch nicht alles anhören. Man muss ja auch noch trainieren als Triathlet, ja.
Na klar, sicher. Brauchst auch ein bisschen Freizeit, ja. Und Sozialleben kannst du ja nicht irgendwie andauernd nur Kopfhörer auf den Ohren haben, um dir andere Sachen anzuhören. Okay, aber nochmal zurück zur Frage. So die größten Rennerlebnisse so aus den 338 Triathlons, die du bislang gemacht hast. Super krasse Zahl, ja. Also ja. Big Respect dir dafür. Krass.
Na, danke. Ja, könnte ich jetzt keinen so speziell rauspicken. Das schwankt natürlich immer so je nach Stimmung. Also ich bin halt immer totaler Fan. Also ein Wettkampf, den man gewonnen hat, findet man sowieso immer geil, dass auch egal, wie die Strecke ist, dass man immer high, aber ich sag mal, das Schöne ist auch Wettkämpfe mittlerweile, die in irgendwie schöner Natur stattfinden. Also früher war mir das egal, auch die Bundesliga-Rennen, die waren ja früher manchmal irgendwie im Industriegebiet und du bist in irgendeinem hässlichen Tümpel geschwommen und die Laufstrecke war auch total hässlich, irgendwie einmal um den Supermarkt rum, und da bin ich mittlerweile schon Fan von schönen Landschaften. Da gibt's halt in Spanien wirklich schöne. Auch in Frankreich kenne ich auch ein richtiges Juwel. Also wenn du mal Bock hast, in der Nähe von Bordeaux, der heißt Triathlon Saint-Pont-de-Sirieu. Da schwimmst du in so einem kleinen Fluss, wunderschön. Und der wird organisiert von einem Tennisverein. Eigentlich totaler Schwachsinn, dass ein Tennisverein ein Triathlon organisiert. Das sind alles so alte Rentner, aber eine richtig coole Stimmung. Also ich wurde 2 von denen eingeladen. Ich habe dann auch beide Male gewonnen im Wettkampf. Da kommen auch ein paar schnelle Franzosen hin. Und die haben immer auch so eine Helferparty, die ist aber einen Tag vorm Rennen, und dann hocken da die ganzen Senioren aus dem Tennisverein und trinken ihren Cognac, und als Siegerpreis kriegst du auch so eine Flasche Cognac, weil die Laufstrecke geht durch so eine Destillerie, das ist so eine Nobel-Destillerie, wo eine Flasche Cognac 500 Euro kostet, und das ist so coole Stimmung, das ist die Atmosphäre, die Leute sind so nett, und ja, die laden mich jedes Jahr wieder ein, aber leider hat sich das oft überschnitten, auch dieses Jahr sind am gleichen Tag die Weltmeisterschaften, deswegen muss ich dann wieder ein Jahr verschieben, aber kann ich dir mal den Tipp geben, da musst du mal hinfahren, wunderschön, du stimmst in so einem kleinen Fluss und super Stimmung. Also das ist ein Ort irgendwie mit 3000 Einwohnern, aber der komplette Ort ist auf der Strecke, die Senioren stehen da, die Jugendlichen stehen da, alle feuern an, alle halten irgendwie ihre Wasserschläuche auf die Laufstrecke, ist eine super Stimmung da.
Cool, schaue ich mir an, auf jeden Fall, habe ich hier schon bereits notiert, muss ich mir unbedingt gleich anschauen.
Bordeaux, ja. Das ist dieses Jahr Mitte Juni, der war sonst immer im September sind halt nicht so viele Wettkämpfe, deswegen habe ich da halt 2 mitgemacht, aber klar, im Juni sind halt immer super viele andere Wettkämpfe.
Ja, das stimmt, ja. Sau cool. Überhaupt so, die französische Triathlon-Szene ist ziemlich cool, weil, wie du schon sagst, die Franzosen selber leben halt und lieben Triathlon. Du hast im Prinzip hier, habe ich schon häufiger gesagt, in jedem Ort, fast in jedem Ort, hast du einen Skatepark und einen Triathlon-Verein.
Ja.
Ist echt krass. Und einen Trailrun-Club irgendwie oder so. Und du kannst hier eigentlich gar nicht an Sport vorbeikommen, ja.
Ja, man merkt schon, die leben den Sport in Spanien auch. Das muss ich auch sagen. Deswegen genieße ich auch mittlerweile die Wettkämpfe in Spanien. In Deutschland, ja. Deutschland hat mittlerweile die Bundesjugendspiele verboten und bloß nicht so viel anstrengend. Also es gibt immer noch schöne Wettkämpfe in Deutschland, aber ich mag auch dieses Flair einfach wieder irgendwie bei anderen, in anderen Kulturen zu starten. Und Frankreich ist auch schön. Das einzige Problem, was ich immer in Frankreich finde, du wiederholst ja auch mal, die sind super günstig, auch die Wettkämpfe, ist toll, aber die Anmeldung ist teilweise unglaublich schwer, erstmal den Wettkampf zu recherchieren. Ich habe auch so einen Link gefunden, wo du quasi vom Triathlonverband Frankreich so eine Suchmaschine hast, du kannst eingeben, Sprintstrecke, olympische Mitteldistanz und wo, in welchem Bundesland, aber die Anmeldung ist manchmal so kuddelmuddelmäßig, wenn du keinen Startpass hast. Klar, ich habe ja einen Startpass für Deutschland, aber der wird in Frankreich nicht akzeptiert, dann musst du da eine Tageslizenz, und das ist teilweise wirklich richtig, richtig anstrengend, wenn du dich da irgendwo angemeldet hast. Aber mal gucken, ob ich dieses Jahr wieder einen hinkriege in Frankreich.
Wie viele Rennen von den 338 hast du gewonnen?
108. Also 108. Ich habe manchmal gesagt, ich wollte ja 111 noch schaffen, also drei muss ich noch irgendwie schaffen. Das wollte ich auch dieses Jahr halt voll machen, weil klar, ich werde jetzt nächsten Monat 46 Jahre. Es wird natürlich irgendwann schwer, mit 46 Jahren gegen die 19-Jährigen, die meine Söhne sein könnten, zu gewinnen. Aber ja, mal gucken, wie es jetzt mit der gebrochenen Hüfte läuft. Also irgendwie muss ich die drei noch voll machen. Sag mir mal, wo ganz kleine Wettkämpfe in Frankreich sind, wo nicht so hohe Leistungsdichte ist, wo ich noch eine Chance habe als Opa. Nein, das ist nur ein Spaß. Also die ganz kleinen Wettkämpfe möchte ich halt auch nicht mitmachen. Klar, ich könnte mir jetzt irgendwelche richtigen Dorfwettkämpfe raussuchen, aber es ist halt auch nicht befriedigend, wenn du da dann irgendwie gewinnst, wenn die Leute dann mit dem Damenfahrrad oder Klappfahrrad in der Gegend rumfahren.
Na, das nicht, das hast du hier nicht. Aber es gibt kleinere Veranstaltungen, die dennoch gut besetzt sind. Was fällt mir hier ein? Istre zum Beispiel, Martigues ist in der Nähe von Marseille, La Ciotat gibt's ebenfalls im Mai oder so. Das ist auch an der Küste, so zwischen Toulon und Marseille. Gibt's einiges. Schicke ich dir mal durch.
Der im Mai würde gut passen, weil ich bin im Mai dann eigentlich auf dem Weg nach Spanien. Also dann könnte ich das vielleicht einrichten. Ja, schick mal den Link gerne.
Mache ich. Ansonsten natürlich Ironman 73 in X.
Der ist ja auch Ende Mai, glaube ich, immer, ne?
Mitte Mai, so dritte Woche, glaube ich.
Ja gut, immer. Den werde ich nicht mehr gewinnen, da reicht meine Power nicht mehr für. Da habe ich keine Chance.
Aber deine Age Group kannst
du
gewinnen, du.
Ja, die vielleicht schon, aber ich will ja diese 111 Gesamtsiege. Danach kann ich auf Seniorensport gehen, aber diese drei Wettkämpfe muss ich noch irgendwie schaffen.
Okay. Hier, was ist das eigentlich für ein Feeling, wenn man an der Spitze vom Gesamtfeld liegt und das Ding ins Ziel bringt? Ist doch Hammer, oder? Also ich frage deswegen nach, weil ich das noch nie gehabt habe.
Ja, das ist schon geil. Also kann man nicht abstreifen. Das ist schon eine Droge. Irgendwie piept gerade hier mein Computer.
Alles gut.
Das ist schon ein Gefühl, was wirklich ein Cocktail ist aus Endorphin, Adrenalin. Ist natürlich schon cool. Kommt natürlich auch darauf an, wie der Sieg zustande kommt. Ob du jetzt, sage ich mal, keine große Konkurrenz hast, aber klar, wenn du, sag ich mal, so einen Wettkampf irgendwie im Zielsprint gewinnst, dann ist das natürlich schon sehr, sehr emotional. Kann man nicht abstreiten, ja.
Und aber solche Erfolge kommen ja nicht von ungefähr. Ich meine, du investierst auch einiges an Zeit in Training rein. Wie viele Stunden die Woche trainierst du ungefähr so im Schnitt, wenn du gesund bist?
Also wenn ich Krafttraining mit einrechne, dann trainiere ich, sage ich mal, schon so immer 25 Stunden die Woche. Also das schwankt natürlich auch mal ein bisschen weniger, aber manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal auch 28 Stunden die Woche, wenn es irgendwie ein Radblock ist, mehr Grundlage. Wenn es halt mal weniger Grundlage ist, also mehr wettkampfspezifisch in der Saison, dann sind es mal 20 Stunden, aber normalerweise schon so 25 Stunden die Woche.
Okay, und du trainierst dich selber nach eigenen Plänen oder hast du einen Coach, der dich versorgt mit Plänen?
Nee, ich coache mich selbst und ich coache auch andere Athleten noch. Also ich schreibe auch Trainingspläne und ich habe ja wieder Sportwissenschaften studiert. Nicht, weil ich irgendwie Sportwissenschaftler werden wollte, sondern ich wollte mir halt das eigene Know-how anlesen. Ich war eigentlich meistens nicht in den Vorlesungen dabei, aber ich habe mir halt alle Bücher, die mich selber schneller machen sollten, also alles zum Thema Biomechanik, Trainingslehre, Krafttraining, habe ich alle Bücher in- und auswendig gelernt. Und ja, schreibe mir die Trainingspläne selber.
Wahnsinn. Wobei, da gehört auch einiges an Disziplin dazu, sich selber die Pläne zu schreiben und dann auch durchzuziehen, ja. Weil natürlich sich selbst halt, gibt's auch.
Immer noch handschriftlich, nicht mit Apps, ja, schon.
Aber gibt's auch manchmal so Tage, wo du gar keinen Bock hast, wie auf dein Training, obwohl du es dir selber aufgeschrieben hast?
Oft, muss ich schon sagen. Deswegen, also man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich selber nicht verarscht, weil klar, wenn du dein eigener Chef bist und dir selber Trainingspläne schreibst, dann ist natürlich auch die Gefahr groß, dass du dir nur die Trainingspläne schreibst, die dir Spaß machen. Natürlich, wenn es jetzt irgendwie draußen 30 Grad und Sonnenschein sind oder aktuell sind es in Australien hier gerade 45 Grad, dann will man natürlich lieber draußen Fahrrad fahren gehen, als irgendwie im Hallenbad schwimmen gehen. Aber da bin ich wirklich schon, muss ich sagen, das ist meine Stärke. Ich habe halt kein Talent, also ich habe genetisch 0,0 Talent, aber ich habe halt wirklich diese Willenskraft und die Power, dass ich mein Training immer durchziehe, also ob ich Bock habe oder nicht. Und ich schreibe mir auch einen Trainingsplan nicht unter dem Aspekt, ich will irgendwie nur Spaß machen, sondern ich schreibe mir schon einen Trainingsplan, der mich halt schneller machen soll. Und wenn dann da halt draufsteht, 4 Stunden Fahrrad fahren bei Schneesturm oder bei Regen, dann fahre ich 4 Stunden Fahrrad, auch wenn es Dauerregen ist. Und da muss man natürlich aufpassen, wenn man sich nicht selber betrügt und sagt, oh, naja, ich tausche jetzt hier heute mal und mach doch mal lieber Radfahren statt Schwimmen. Aber da bin ich wirklich schon strikt, ja.
Krass, Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich auch so dein Geheimrezept für deine Erfolge, ja, dass du halt diszipliniert deinen Plan durchziehst, weil du wahrscheinlich auch mir auch ja klare Ziele dir setzt, die du erreichen möchtest. Wie kann man sich das bei dir denken? So zu Saisonbeginn jetzt Anfang 2026 zum Beispiel, welche Ziele hast du dir für dieses Jahr gesetzt?
Ja, normalerweise hätten jetzt ja schon Wettkämpfe in Neuseeland angestanden. Die sind natürlich durch den Hüftbruch jetzt weggefallen. Aber ja, ich habe mal, sage ich mal, so die drei Basics sind die Europameisterschaften in Tarragona im Juni in der Nähe von Barcelona. Dann ist die deutsche Meisterschaften auch olympische Distanz in der Nähe von Nürnberg und dann die Weltmeisterschaften olympische Distanz und Team Mixed Relay in Pontevedra Ende September und dann noch die Multisport-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi Mitte November. Das sind, sage ich mal, so diese vier Basics und die kleineren Wettkämpfe. Also habe ich noch ein paar andere auf dem Schirm in Berlin, in der Nähe von Hannover, die baue ich dann halt alle so noch mit zwischendrin ein.
Wahnsinn. Das heißt, dein Rennkalender für dieses Jahr steht im Prinzip schon?
Eigentlich schon, ja. Mit Neuseeland muss ich halt ein paar Rennen ausfallen lassen jetzt, klar, aber sonst habe ich denn die Saisonplanung soweit eigentlich schon terminiert.
Wahnsinn. Und ich habe so durchklingen hören, dass obwohl du jetzt die Hüftproblematik hast, hast du dennoch halt Wege gefunden, weiterhin irgendwie einen Sport zu machen. Ja, ich meine, du hast gesagt, irgendwie Schwimmen geht schon wieder. Was geht noch?
Krafttraining, also ich trainiere momentan wie so ein Popeye, sage ich mal auch. Also ich mache viermal die Woche Krafttraining, gehe fünfmal die Woche schwimmen, dann mache ich halt so ein bisschen auf dem Fahrradergometer, so ein bisschen Skiergometer. Also alles noch, sage ich mal, Reha-Sport, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe halt nächsten Dienstag diesen Termin im Krankenhaus fürs Röntgenbild und mein Gefühl ist schon, dass die mir halt sagen, okay, ich kann auch wieder draußen auf dem also richtig auf dem Rennrad, Fahrrad fahren und gut laufen, werde ich, denke ich mal, noch 2-3 Wochen warten. Aber dann habe ich auch schon mir einen Plan halt geschrieben, dass ich halt statt Lauftraining diesen Crosstrainer mache. Kennst du wahrscheinlich auch, Ellipsentrainer im Fitnessstudio. Das ist ja eine ähnliche Laufmuskulatur, also wo du dann halt die Ischiochoral oder die Gluteusmuskulatur trainierst, also eine ähnlich wie beim Laufen, aber du hast halt nicht diesen Impact, weil, klar, ich habe jetzt auch, sage ich mal, 5-6 Kilo zugenommen, seit dem Unfall und deswegen will ich jetzt halt nicht gleich mit 85 Kilo ins Lauftraining starten und will dem Knochen, sage ich mal, noch 3 Wochen Schonung geben und dann geht, sage ich mal, ab Februar auch weiter nach Neuseeland. So ist halt mein Plan, dass ich halt Februar nach Neuseeland fliege und da dann halt auch wieder normal trainiere. Also natürlich erst wieder im Aufbau, nicht gleich wieder 25 Stunden die Woche, aber halt nach und nach dann wieder die Umfänge steigern.
Okay. Wie machst du es dann in Neuseeland, wenn du da ankommst? Hast du da gleich auch wieder den nächsten Camper am Start oder wie ist das?
Genau, ja. Ich hoffe mal, dass es alles so klappt. Ich habe den halt gebucht und ich konnte auch nicht stornieren. Also das war auch wirklich schweineteuer. Also der in Neuseeland hat mich auch überrascht. In Australien war es wirklich noch einigermaßen günstig. Ich habe in Neuseeland halt auch die absolute Schrottgurke gebucht, also Schrotti 2.0. Also eine fahrende Blechkonserve quasi. Und das war halt wirklich so dermaßen teuer. Und als ich den Unfall hatte, habe ich dem Vermieter halt auch geschrieben, du, ich liege im Krankenhaus, ich habe eine Hüfte gebrochen, ich habe keine Ahnung, ob ich hier 3 Wochen, 5 Wochen, 8 Wochen liegen muss. Am Anfang habe ich auch gedacht, vielleicht ist die Hüfte nur ausgekugelt. Und hat der das, sage ich mal, erstmal nach hinten geschoben. Aber er konnte das halt nicht stornieren. Es war halt nicht möglich, dass er mir das Geld zurücküberweist. Und deswegen sind wir jetzt so verblieben, dass er das quasi auf Hold gemacht hat. Und dann, ich hoffe mal, dass er auf sein Wort einhält und er hat halt gemeint, du, wenn die Hüfte wieder okay ist, dann komm hin und dann organisieren wir dir einen, ja, weil wäre natürlich blöd, wenn, sag ich mal, diese, also knapp 9.000 Euro Mietgebühren, wenn die, sag ich mal, dann in den Wind gehen, ne, das wäre schon richtig, richtig ärgerlich und vor allen Dingen Neuseeland, habe ich mich halt unglaublich drauf gefreut, klar, die Wettkämpfe kann ich jetzt knicken, aber das Naturerlebnis, also ich habe dir gesagt, ich bin absoluter Natur-Junkie und der Gedanke, dass ich dann in diesen ganzen klaren Seen, diese Gebirgsseen in Neuseeland schwimmen kann, das ist halt schon, will ich mir schon erfüllen, den Traum.
Bist du schon mal da gewesen?
Nee, noch nie. Neuseeland steht schon lange bei mir auf der Bucketliste, ja. Warst du schon mal da, oder?
Okay. Ich war auch noch nicht da. Ich habe nur Gutes gehört. Ehemalige Nachbarn von uns kommen aus Neuseeland, die haben auch davon geschwärmt. Klar, sicher, wenn es Neuseeländer sind. Ja. Und aber nee, muss ein tolles Land sein. Also richtig toll. Ja, Australien war ich schon mal.
Ja.
Wo wir waren damals in Sydney und dann hoch nach Cairns und dann mit Mietwagen wieder runter bis nach Brisbane.
Ja, genau die Tour bin ich auch gefahren, mehr oder weniger. Bist auch durch Noosa gefahren wahrscheinlich, ne? Ist ja das Triathlon-Mecker schlechthin, Noosa.
Noosa, wobei zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht im Triathlon-Sport drin. Nicht so richtig. Diese Sandinsel, die da...
Ja. Fraser Island, ne?
Fraser Island waren wir, genau, richtig. Hammergeile Sachen, also... Richtig, ja, Hamilton Island haben wir auch.
Cooles Land, Australien auf jeden Fall. Da gab es auch mal ein Triathlon, Hamilton Island, so ein Einladungsrennen.
Ist der Hammer, ja. Ich glaube, da war auch das erste Super Tree oder so.
Genau, ja, Hamilton Island, ja.
Genau, Chris McCormack, okay. Da hab ich gleich dran denken müssen, wow, da waren wir damals. Und super geil. Also wer da hinkommt, die Chance hat, unbedingt machen. Also ist richtig genial, mega. Kann man schwer beschreiben.
Kann man nur empfehlen, ja.
Ja. Gibt es Länder, wo du noch gerne hinwollen würdest, wo du noch nicht warst bislang?
Klar, gibt immer. Also ich bin schon gut rumgekommen, aber mich würden halt schon ein paar, sag ich mal, auch reizen, ne? Aber
zum Beispiel?
ja gut, ich denke natürlich auch immer aus der Perspektive des Triathleten und dann muss man natürlich das irgendwie verbinden auch mit der Trainingsinfrastruktur, also auch mit dem John. Wenn John wieder hört, haben wir auch schon gesprochen, ob das steht bei mir dann, sage ich mal, Ende des Jahres auf der Bucketliste, weil die Weltmeisterschaften im Multisport sind ja Mitte November in Abu Dhabi und von Abu Dhabi ist dann auch nicht mehr so weit nach auf die Philippinen. Habe ich halt auch mit John schon mal so vorgefühlt, ob ich dann nicht von Abu Dhabi, sage ich mal, nach der WM direkt weiterfliege nach auf die Philippinen und da mal irgendwie 3-4 Monate trainieren. Und ja, mich würde auch landschaftlich halt total Kanada reizen. Ich bin da eigentlich ein Mensch, der die Wärme total gerne mag, aber gut, Kanada ist nicht so warm, aber landschaftlich muss Kanada halt auch ein Traum sein. Und ja, schauen wir einfach mal.
Oh, es gibt noch viel anzuschauen, du. Und ist wahrscheinlich Standardfrage von jedem Triathlon-Begeisterten. Hey, warst du schon mal vorbei?
Nein.
Warum nicht?
Ja, weil ich habe ja schon auch ein paar Ironmans gemacht. Mir liegt die Kurzstrecke einfach irgendwie mehr. Und mit Ironman ist halt, also ich habe immer so gesagt, okay, ich würde am liebsten beides machen, aber es ist halt wirklich sehr schwer. Ich meine, Usain Bolt, der läuft auch keine 10 Kilometer, der konzentriert sich auf Sprint und bei mir war es halt auch so, man kann es schon irgendwie einigermaßen mit kombinieren, aber ich habe halt schon immer gemerkt, wenn ich halt für Ironman trainiere, dann bin ich halt bei den Bundesliga-Rennen nicht mehr so gut und da fehlt dann die Schnelligkeit und wenn du halt wirklich voll auf Kurzstrecke gegangen bist, dann ist mir meistens irgendwie beim Marathon dann die Energie ausgegangen beim Ironman. Ich glaube schon, dass mir auch Ironman eigentlich liegen würde, weil ich halt eigentlich sehr gerne und viel trainiere, auch den Fettstoffwechsel sehr gerne trainiere und auch gar keine Probleme habe zum Beispiel mit längeren Läufen. Also ich habe auch irgendwie 30 Kilometer nüchtern Läufe gemacht, hatte irgendwie keinen Energiemangel. Aber bei mir war es dann schon, dass mein Herz eigentlich mehr für die Kurzstrecke geschlagen hat, weil man kann mehr Rennen machen. Also ich starte gerne viel. Ich habe auch in manchen Jahren 20 Triathlons in einem Jahr gemacht. Und das geht natürlich, wenn du halt Ironman machst. Sag mal, man kann einen im Frühjahr machen, einen im Herbst. Okay, manchmal vielleicht noch im Sommer, also 3 Ironmans und danach bist du auch platt. Und deswegen habe ich mich dann einfach mehr so für Kurzstrecke entschieden. Und ja, dieser Kampf Mann gegen Mann, der gefällt mir irgendwie nach wie vor noch ein bisschen mehr. Also ich mache bestimmt noch mal irgendwann später einen Ironman. Aber ja, momentan eher noch mal Kurzstrecke.
Nee, macht Sinn. Auch vor dem Argument.
Eine gute Mischung. Also mir macht auch das Training, sag ich mal, mehr Spaß. Das war auch schon schön, so ein, weiß nicht, ob du in Mannheim damals auch so Heidelberg gekannt hast, also Odenwald ist eine wunderschöne Gegend zum Fahrradfahren. Ich habe dann da auch halt meine 200-Kilometer-Tour mit dem Rennrad gemacht, irgendwie 7 Stunden quer durch den Odenwald mit dem Fahrrad. Das ist schon cool, macht Bock. Aber das Training für die Kurzstrecke finde ich schon irgendwie noch ja, abwechslungsreich, also auch mal wirklich richtig harte Intervalle knüppeln, wo du danach komplett dich aus dem Leben geballert hast, das hat auch schon, macht auch schon Bock.
So eine kleine Lackage. Klar, sicher. Ja. Aber was gab's da noch? Irgendwie Herzogman oder so?
Ne, Herzogman ist, der ist bei...
Herzog Aurach.
Genau, ja. Es gab in
Wiesbaden. Nee, Heinermann gab's.
Heinermann ist in Darmstadt olympisch und es gibt in Wiesbaden noch den Neroman, das ist aber ein Cross-Triathlon bei Wiesbaden. Aber in Heidelberg und Region gibt es viele Wettkämpfe. Also Viernheim ist noch so ein Klassiker, Ladenburg, das war ja immer dieser Rhein-Neckar-Cup.
Genau, 2005 war ich beim Arbeitgeber in Aschaffenburg und da gab es einen Kollegen, der beim Heinermann mitmachen wollte. Mit dem war ich morgens immer vor der Arbeit beim Schwimmen. Aber ich habe dann damals einen Rückzieher gemacht, ja. Aber er hat es durchgezogen und hat mir dann davon erzählt, wie es gewesen ist. Das war so der allererste Touchpoint halt so mit Triathlon. Und dann später in München habe ich dann mein erstes Rennen selber gemacht und war auch kurz. Und ich kann dein Argument voll nachvollziehen. Ja, wenn du Kurzstrecke machst, hast du natürlich mehr Möglichkeiten, im Jahr halt Wettkämpfe unterzubringen, als wenn du Langdistanz machst. Und aber dennoch ist eine Kurzstrecke nicht weniger anstrengend, ja, weil im Prinzip ist es ja von Anfang bis Ende halt all out meistens. Gerade wenn du das Ding auch noch gewinnen willst. Wie machst du es dann zum Beispiel, wenn du mal nicht in der Führung liegst? Und wie pusht du dich dann halt, um dann doch noch irgendwie an die Führungsposition ranzukommen? So Thema mental. Trainierst du sowas auch?
Naja, es kommt immer auf den Rennverlauf drauf an. Klar, ich kann jetzt nicht in jedes Rennen gehen und kann sagen, okay, ich gewinne jedes Rennen. Klar, bei so, sage ich mal, regionalen Veranstaltungen, man kennt ja seine Pappenheimer. Also früher, ich muss auch sagen, das merke ich auch mittlerweile, dass ich älter werde, weil früher gab es keinen Wettkampf, wo ich gestartet bin und dass mich irgendeiner geschlagen hat, den ich nicht kannte. Also ich kannte vom Namen her alle und mittlerweile, ich bin 45 Jahre jetzt alt und jetzt passiert es mir schon manchmal, dass ich halt irgendwie einen Wettkampf starte, ich überfliege halt die Startliste und denke auch, naja, okay, hast du vielleicht doch gute Chancen. Ist jetzt irgendwie kein Name, der ins Auge sticht, den ich auf jeden Fall kenne und dann ist dann halt doch irgendwie da so ein 19-jähriger Bengel, der mich halt platt macht. Also ich habe nicht mehr alle Leute auf dem Schirm. Das kommt natürlich auf den Rennverlauf drauf an. Also ich sag mal, ich bin relativ ausgeglichen in allen drei Disziplinen. Also ich bin also normales Schwimmen so ein bisschen meine leichte Schwäche, aber es gibt halt auch Wettkämpfe, weiß nicht, welcher war dein erster Wettkampf? War das nicht sogar auch in München, der in Oberschleißheim oder bei der Schliersee oder in Oberschleißheim mit
war? Nee, das war der im Olympiapark damals, okay, ausgerichtet vom MERAC. Super geil gemacht.
Den gibt es ja leider nicht mehr. Ja, aber die Europameisterschaften waren ja in München auch. Da war ja auch der Zieleinlauf, war ja auch beim Olympiastadion. Das war auch cool, die Europameisterschaften. Aber na, jedenfalls zu deiner Frage. Also das kommt natürlich auf den Rennverlauf drauf an. wenn ich jetzt irgendwie auf dem Rad sehe, bei einer Sprintdistanz, okay, ich steige mit 3 Minuten Rückstand vom Rad, dann weiß ich auch, okay, ich kann keine 3 Minuten mehr aufholen auf 5 Kilometern. Das macht man natürlich immer instinktiv und race dann halt in der jeweiligen Situation halt, ja. Aber ich probiere schon mental, sage ich mal immer, also ich bin einmal einer, der sich relativ gut quälen kann, sagen wir es mal so. Also ich habe kein Problem damit und liebe auch dann diese, ich sag immer für mich selber, jeder hat diesen inneren Schweinehund auf der Schulter. Natürlich, ich habe auch Wettkämpfe, wo ich einfach sage, boah, warum tust du dir diesen Scheiß einfach an? Das tut so weh und am liebsten würde ich mich in den Graben legen und ich hab auch schon Wettkämpfe, da habe ich auf der Laufstrecke gesagt, ich werde aussteigen, werde das Fahrrad verkaufen, werde meinen Neoprenanzug verschenken und mache nie wieder Triathlon. Gab es auch schon Wettkämpfe. Aber ich sag mir immer selber, wenn man sich halt, je mehr es auf der Strecke wehtut, umso schöner ist es im Ziel dann. Und dann schmeckt auch das Finisher-Buffet umso besser, wenn man sich dann die Torte reinhaut. Ist dann halt einmal, wenn man sich halt gut verausgabt hat, dann ist es einfach schöner. Dieser Endorphin-Kick, diese Glückshormone sind halt wirklich einfach umso intensiver, wenn du dich halt auch wirklich richtig angestrengt hast auf der Strecke.
Ah ja, stimmt. Und das Feeling danach ist unbeschreiblich. Also wenn du halt während des Rennens halt mir zigmal gedacht hast, mir auch scheiß, warum mache ich das überhaupt? Und es aber dennoch halt durchziehst, ja. Das zeugt schon von Charakterstärke, finde ich.
Jeder Finisher ist ein Sieger. Deswegen sagt das ja auch der Triathlon. Es gab noch kein Triathlon. Also ich habe natürlich auch Triathlon-Wettkämpfe, da war ich total unzufrieden mit meiner Leistung. Es gab aber noch nie einen Wettkampf. Also ich habe bisher generell alle Triathlon-Wettkämpfe gefinisht, also von den 338, außer einen einzigen in Abu Dhabi. Da hat mir so ein gedopter Spanier die Kette sabotiert, also der war meine Kette gerissen, der hat die vorher in der Wechselzone sabotiert und das war der einzige Wettkampf in meinem Leben, den ich nicht gefinisht habe und es gibt diesen Sprichwort im Triathlon, jeder Finisher ist ein Sieger und das stimmt schon. Es gab keinen Wettkampf, auch wo ich auf der Laufstrecke total mit mir unzufrieden war und gesagt habe, oh Hendrik, du bist hier mitten im Niemandsland, du wolltest gewinnen und aber wenn du im Ziel bist, ist es wirklich immer ein geiles Gefühl, also immer, das stimmt schon, dieses every Finisher is a winner.
Ja. Wie hast du es rausgefunden, dass der die Kette sabotiert hat?
Ja, das ist auch so eine Geschichte. Und zwar, also ich bin dann, also es war ein Kumpel von mir aus Rostock und ich, wir waren halt nach dem Schwimmen in Führung und ich bin aufs Rad gesprungen und es war sofort die Kette kaputt. Da habe ich mir halt auch nichts dran gedacht, habe gedacht, okay, eine Kette kann mal kaputt sein. War zwar komisch, dass sie auf einmal mitten in der Wechselzone kaputt geht. Ich habe dann halt gedacht, mein Kumpel gewinnt. Dann kommt der auf einmal ins Ziel und meinte, scheiße, scheiße. Und ich so, warum denn? Du hast doch gewonnen. Er so, nee, ich bin Vierter geworden. Und ich so, ja, warum denn? Wir waren doch in Führung. Und da meinte er, jemand hat mein Schaltkabel war kaputt. Also hat jemand sein Schaltkabel rausgezogen und dann war der dritte Favorit, das war einer aus Polen, also wir drei waren die Favoriten in Abu Dhabi in unserer Altersklasse auf den WM-Titel und dann habe ich gesehen bei den Polen, dass bei ihm stand, did not finish. Dann bin ich hingegangen und habe gefragt, du Pavel, warum bist du nicht ins Ziel gekommen? Da meinte er, ich habe einen Platten gehabt in der Wechselzone. Dann haben wir geguckt, wer gewonnen hat und das war ein Spanier, der war vorher 6 Jahre lang wegen Wachstumsdoping gesperrt und dann habe ich einen anderen Spanier gefragt, der ist in Spanien komplett bekannt, den kennt in Spanien jeder, der hat auch vorletztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Malaga, hat er beim Aquabike mitgemacht, weil im Aquabike hast du mehr Chancen ohne Laufen, also er weiß halt, okay, er hat einfach gegen die guten Triathleten keine Chance, dann macht er Aquabike und da waren 5 Leute im Aquabike, die allen Platten hatten, also der läuft, den kennt in Spanien jeder, der läuft durch die Wechselzone und sabotiert, da ist auch irgendwie momentan ein Verfahren gegen den eingeleitet, also vom Internationalen Triathlonverband, die irgendwie ermitteln gegen den, dass der halt irgendwie lebenslang gesperrt wird. Aber der war halt schon mal 6 Jahre wegen Wachstumshormonen gesperrt, also total der benebelte Typ. Und ja, der hat dann halt damals meine Kette sabotiert und von meinem Kumpel die Schaltung und von den Polen Platten. Und ja, das war schon ein bisschen verrückt.
Das ist schon ein bisschen sick, ja.
Ja.
Krass. Und ein Age-Grupper, oder?
Ja, total.
Da geht's ja um nichts mehr, ja. Also kein Preisgeld oder so.
Ja, ich habe am Anfang halt auch gedacht, okay, das ist ein Zufall mit der gerissenen Kette. Und dann, als mein Kumpel dann halt gemeint hat, okay, mir hat ja jemand den Schaltzug gerissen, habe ich auch gesagt, okay, haben wir halt beide Pech gehabt. Aber als dann auch der Pole noch gesagt hat, also waren genau die 3 Favoriten, die halt schneller gewesen wären als er, er hatte einen Platten. Da haben wir gesagt, okay, also wir glauben auch nicht an das Sandmännchen oder an den Weihnachtsmann, also dass 3 der Favoriten alle einen technischen Defekt haben und dann gewinnt der Spanier, der irgendwie einen Monat vorher noch wegen Dopings gesperrt war, das stinkt dann doch ein bisschen zu doll zum Himmel, ja. Naja, hoffen wir mal, dass der Typ gesperrt wird, ja.
Ja, hoffen wir echt, weil krasse Geschichte, hätte ich nicht gedacht, dass sowas möglich ist, aber zumal, ich meine, wenn du dann halt so ein Ding gewinnst und weißt, dass du halt mir andere sabotiert hast, kannst du dich dann nicht in den Spiegel anschauen und sagen, hey, ich bin ein toller Typ.
Ja, der Brüller war ja auch, das war in Abu Dhabi, das war ja damals die Supersprint-WM, das waren halt 3 Wettkämpfe, also Supersprint-WM und dann war den nächsten Tag war Olympische und dieses Aquabike und ich bin dann halt immerhin noch Vize-Weltmeister über die olympische Distanz geworden, nachdem wir die Kette wieder repariert hatten und meinem Kumpel aus Rostock, der halt auch das Fahrrad sabotiert bekommen hat, der hat dann halt auch gesagt, oh, jetzt passe ich aber auf, ich stelle quasi eine Wache an mein Fahrrad in der Wechselzone und dann hat sich quasi der Spanier auch selbst entlarvt, weil dann hat der Betreuer von meinem Kumpel, der hat quasi immer auf das Fahrrad von ihm aufgepasst und dann war eigentlich schon Cut-off. Also man durfte nicht mehr einchecken in der Wechselzone. Und dann kam 5 Minuten, nachdem die Wechselzone geschlossen ist, kam der Spanier mit seinem Fahrrad rein und meint dann halt so zum Kampfrichter, ja, ich war spät dran. Also der hatte quasi die Strategie, er stellt sein Fahrrad als letztes hin, wenn alle Leute schon beim Schwimmen sind, dass er in Ruhe sabotieren kann. Dann hat sich der Spanier auch wie so ertappt gefühlt. Also der wollte dann bei meinem Kumpel wahrscheinlich wieder irgendwie die Luft rauslassen und hat dann gemerkt, oh, das Fahrrad wird bewacht und dann hat er halt auch nicht gewonnen. Ne? Da hat mein Kumpel damals gewonnen und der Spanier ist Zweiter geworden. Aber wie tief man halt sinken muss, um irgendwelchen Leuten, also in der Wechselzone den Leuten die Luft rauszulassen. Also ja, also schon, also ich meine Doping, also Doping ist schon richtig, richtig kacke und bescheuert, aber wenn man dann wirklich durch die Wechselzone läuft und dann irgendwie den Leuten am Ventil rumschraubt, naja, also nee. Den Leuten ist, glaube ich, gar nicht mehr zu helfen.
Nee, es hat keinen Style, überhaupt nicht. 0,0. Das ist total unterirdisch. Ja,
vor allen Dingen, wie peinlich das sein muss. Ich meine, allein auf die Idee zu kommen, aber wie peinlich das sein muss, wenn du dann da irgendwie an einem Ventil rumschraubst und dann kommt irgendjemand an und sagt, ja, hallo, das ist mein Fahrrad. Also da würde ich mir doch einfach sowas von bescheuert vorkommen.
Geht überhaupt nicht.
Aber das gibt es wohl auch relativ häufig. Im Ironman gab es doch auch mal diesen Fall, auch von dem Lars Wiechert heißt der auch da im Ironman sehr, sehr erfolgreich ist, der Redakteur von Trimark. Da, bei dem haben sie doch auch am Auflieger oder so, am Aerolenker und an der Sattelstütze rumgespielt. Da gibt es auch, glaube ich, so einen, der auch keine Gerüchte streuen, aber auch so einen relativ bei Ironman so einen bekannten Chinesen, der da auch wohl ab und an mal mit dem Imbusschlüssel vorher ein bisschen rumschraubt.
Oh, das weiß ich nicht, habe ich nicht mitbekommen.
Ich will auch keine Gerüchte streuen, ne? Aber der Spanier ist definitiv, also den kennt in Spanien jeder, der ist komplett bekannt.
Ja. Dass der sich da nur blicken lassen kann, ja, bei Rennen. Wobei hoffentlich nicht mehr in Zukunft. Henrik, hey, das sind echt mega, mega krasse Geschichten. Und du hast echt schon einiges erlebt innerhalb der letzten 25 Jahre im Triathlonsport. Crazy. Bist ein saucooler Typ. Also ich finde auch deine offene Art, finde ich Hammer. Und nimmst kein Blatt vorm Mund. Scheinst ein richtig straightforward, ehrlicher Typ zu sein. Finde ich klasse. Also richtig. Big Respect zu allem, was du bislang erreicht hast. Ich meine, wir können jetzt die einzelnen Erfolge aufzählen. Die wahrscheinlich würden wir noch irgendwie weitere 3-4 Stunden hier sitzen. Hier hast du eine Website, wo man sich das anschauen kann, wo man auch Kontakt mit dir aufnehmen kann? Oder wie ist das?
Ja, www.hendrik-becker.com.
Okay, verlinken wir alles in die Shownotizen. Du bist auch auf Facebook, auf Instagram aktiv, auf Social-Media-Kanälen. Hier zu deinem Coaching, hast du noch Kapazitäten frei?
Jein, also ich sag mal immer, natürlich ist, also ich trainiere total gerne Leute, es erfüllt mich auch, macht auch wirklich Spaß, aber ich lege da wirklich auch großen Wert auf Qualität, also bei mir gibt es keine 0815 Trainingspläne so von der Stange, es gibt auch viele Personal Coaches, die, sag ich mal, immer so mit diesen Modulen arbeiten, wo sie mehr oder weniger Copy and Paste machen, das ist bei mir nicht der Fall, also ich schreibe schon allen meinen Athleten selbst individuelle Pläne und es muss immer die Chemie, sag ich mal, stimmen und man kann sich gerne bei mir einfach mal melden und wenn die Chemie irgendwie stimmt und ich merke das Mindset, dann kann man da gerne auf jeden Fall drüber reden, ja. Einfach mal fragen.
Okay, das heißt, Mindset-mäßig müsste die Person schon sein, irgendwie, ich will durchziehen, ich brauche auch nicht jeden Tag eine Motivation, um mich selber außen so in den Hintern zu treten, sondern so eine Grundmotivation sollte schon vorhanden sein, oder?
Ja, also ich sag mal immer, ich verurteile niemanden und ich bin total tolerant, alles gegenüber. Es gibt aber typisch diese Triathleten, auf da habe ich keinen Bock mehr, solche Leute zu trainieren. Also auch ich bin totaler Fan, dass man Triathlon auf allen Leistungsniveaus machen kann. Ich habe total Respekt vor Leuten, die mit einem Fulltime-Job irgendwie 598. werden, aber die einfach wirklich mit Spaß bei der Sache sind. Aber es gibt halt vor allen Dingen viele männliche Athleten, die auch so in dem typischen Alter sind wie ich, so typisch Midlife-Crisis-Age. Die haben halt ultra hohe Ziele und sagen das und das und die sind aber nicht bereit, an den Zielen wirklich zu arbeiten. Also wenn du sagst, okay, du möchtest dich halt irgendwie für Hawaii qualifizieren oder irgendwie in einer Altersklasse Weltmeister werden, dann musst du, sage ich mal, auch auf Deutsch gesagt, mal ein bisschen dir in den Arsch treten und dann musst du halt auch mal ein bisschen beim Fahrrad, wenn es mal regnet, dann fährst du halt mal Fahrrad. Im Wettkampf kann es auch regnen. Es gibt halt immer die Leute, die dann immer für alles eine Ausrede haben und die wollen von dem Trainer immer nur ein Lob haben. Das heißt nicht, dass ich irgendwie Leute, die sagen, sie möchten nicht beim Regen Fahrrad fahren, irgendwie diskriminiere. Aber man muss immer, sage ich mal, realistisch sein. Wenn man Ziel X hat, muss man auch bereit sein, Training Y, sage ich mal, zu absolvieren. Und ja, ich will mich nicht um Kopf und Kragen reden, also ich habe Bock, Leute zu trainieren, das ist auch egal, welches Niveau, also es müssen keine Top-Athleten sein, können auch absolute Einsteiger sein, aber es muss auch die Chemie immer so ein bisschen stimmen, ja, also ich will halt nicht mit diesen, ja, ich glaube, es ist alles gesagt auf jeden Fall.
Ich verstehe dich. Ja, würde ich genauso machen. Und fasse ich auch nicht auf ihn, wie das irgendwie blöd rüberkommt. Überhaupt gar nicht. Weil das ist straightforward, dass du halt mir für dich definierst, wie du halt trainierst. Und das ist auch das Coole, wenn du halt mir im Prinzip so die Erstgespräche hast, kannst du dann selber entscheiden. Jo, mache ich nicht. Und ja. würde ich 100% genauso machen, du. Also gar kein Thema.
Ja, also ich finde auch richtig, aber auch mit allen meinen Athleten, sage ich mal, pflege ich auch ein freundschaftliches Verhältnis. Das ist jetzt nicht nur so Coach und Athlet, dass ich da irgendwie stehe wie der Lehrer hier und du musst aber das und das, sondern ich habe auch immer ein offenes Ohr für meine Athleten, bin auch wirklich, sage ich mal, befreundet mit meinen Athleten, auch mit meiner Athletin, die auch mit mir bei der Staffelweltmeisterschaft gestartet ist vor ein paar Wochen. Da tauschen wir uns auch immer aus, privat. Und das ist mir auch, sage ich mal, wichtig, dass man, sage ich mal, immer auf einer Wellenlänge liegt. Ich bin auch kein Athlet irgendwie kein Trainer, mit dem man irgendwie nicht reden kann. Also das soll jetzt auch nicht so rüberkommen. Ich will nur die knüppelharten Hunde haben, die bei Glatteis Fahrrad fahren. Überhaupt nicht. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, du Hendrik, ich habe keinen Bock, draußen bei Minusgraden Fahrrad zu fahren, dann finden wir eine Lösung. Aber es darf halt nicht so sein, dass jemand so falschen Maßstab, sage ich mal, hat.
Ja. Vollkommen fein, verstehe ich, absolut. Also, alle entsprechenden Links zu dir, zu Hendrik Becker, packe ich in die Shownotizen der heutigen Folge, sodass du da draußen dann dich ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dahin klicken kannst. Muss gar nicht irgendwie groß Research machen, sondern geh auf die Website beziehungsweise auf die Social-Media-Kanäle, die ich da reinpacke, und nimm Kontakt zu Hendrik auf. Auch wenn du den Hendrik zum Beispiel in Form vom Sponsoring oder Partnering halt mir unterstützen möchtest, ja, kann man auf jeden Fall drüber reden mit dir, ne?
Gerne, also ich würde mich über einen Wohnmobilpartner freuen, weil da wurde leider der Vertrag nicht verlängert und ja, ich bin dann quasi, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, jetzt erstmal obdachlos, also ich habe auch keine Wohnung mehr in Deutschland. Das heißt, mein Plan ist eigentlich schon, dass ich bis April wieder einen Wohnmobilpartner brauche, bin da auch momentan in Verhandlung oder habe mich wo beworben, aber man weiß ja nie. Also wenn jemand anders hört und Bock hat, einen Triathleten für ein halbes Jahr eine Unterkunft im Wohnmobil zu stellen, gerne. Mhm.
Ja, vielleicht hört ja jemand zu, der das hört, der rein zufällig einen Wohnmobilverleih hat. Ja, auf jeden Fall Kontakt mit Hendrik aufnehmen, ja, weil ihr habt mitbekommen.
Ich nehme ihn auch mit nach Aix-en-Provence zum Barbecue.
Ja, und das machen wir in Form von Videocontent, stellen wir das Wohnmobil richtig schön in Szene, du.
Wäre toll, würde mich freuen.
Ja, absolut.
Danke für die Schleichwerbung. Ich hoffe mal, ich habe mich nicht um Kopf und Kragen geredet. Ich bin auch, zur Entschuldigung, relativ müde. Hier in Australien ist schon 11:15. In Australien gehen die Leute um 9 pennen. Deswegen hoffe ich mal, ich habe nicht zu viel Müll geredet gerade.
Nee, überhaupt nicht. Nee, hast du klasse gemacht. Und wie gesagt, bist ein super sympathischer Typ. Ich drück dir für Saison 2026 voll die Daumen, auf dass die Hüftgeschichte jetzt bald wieder ausgestanden ist, dass du wieder voll trainieren kannst und dass da irgendwie keine Folgeerscheinungen noch in mir aufkommen sollten, dass du in dem Jahr echt alle Ziele erreichst, die du dir so gesteckt hast. Und lass uns gerne in Kontakt bleiben. Hat mega Spaß gemacht. Bist ein super netter Kerl und cool.
Machen wir mal. Freut mich. Mein Primärziel, einmal im Podcast bei dir Gast sein zu dürfen, habe ich ja schon erreicht. Also das ist schon der erste Sieg der Saison, schon eingefahren.
Tick in the box, genau. Sag Bescheid, wenn ihr in der Nähe von Aix bist und dann kommen wir da zusammen, du.
Machen wir Barbecue und Schwimmtraining. Du bist ja früher Brustschwimmer gewesen, glaube ich, ne?
Brustschwimmer, hey, come on.
Warst du Lagenschwimmer?
Ich dachte, du wärst Nee. Okay, Brust war Hauptlage, aber ich kann alle Lagen. Wobei Schmetterling kann ich jetzt nicht mehr. Also Butterfly, so Delfin mache ich nicht mehr so gerne, wegen unteren Rücken. Aber Freistil, Brust geht immer. Klar, mach mal gerne.
Ich bin heute das erste Mal wieder in eine Delfin-Serie geschwommen nach der Hüfte. Ich darf leider noch keinen Brustschirm. Also die Ärzte haben gesagt, ich muss halt 6 Wochen lang, darf ich die Abduktoren nicht verwenden, daher darf ich keinen Brustbeinschlag machen. Ich schwimme momentan viel Brustarme, aber bin auch froh, wenn ich wieder richtig Brustschwimmen kann. Machen wir meine Ex-Omprobe.
Mach mal, dann fahren wir zum Lac Peyrol, da wo auch der 73 immer stattfindet. Und ist ein schöner See. Da gehen wir hin und schwimmen dort.
Und dann Barbecue.
Also, mein Lieber. Und dann Barbecue danach. Danke. Hier, Hendrik, hab eine geile Zeit und schönen Start noch weiterhin in 2026, du. Und jetzt gute Nacht nach Australien. Tschüss. Tschö. Das war die heutige Triathlon-Podcast-Folge zusammen mit meinem Gast Hendrik Becker. Zu der Zeit war er live zugeschaltet, Melbourne, Australien. Mittlerweile ist er bereits in Neuseeland angekommen. Wenn du das alles mitverfolgen möchtest, folg ihm auf jeden Fall in seinen Socials, Instagram, Facebook. Und wenn du da draußen, ja, eventuell aus der Reisemobil-Wohnmobil-Sparte kommst, beziehungsweise jemanden kennst, der dort tätig ist und dem Hendrik in dem Fall durch ein Sponsoring weiterhelfen kannst, das wäre hammergenial, ja. Weil, Hendrik hat es angedeutet, kommt im April wahrscheinlich wieder zurück nach Europa, bräuchte dann einen neuen Partner, ein neues Reisemobil. Und ja, nicht, dass er auf der Straße steht und wir ihm noch ein Zelt sponsern müssen, ja. Wäre natürlich cool, wenn hier über den Podcast vielleicht ein Kontakt hergestellt werden könnte, mit dem wir dann Hendrik richtig unterstützen könnten. Das wäre Hammer. Weil ansonsten müsste er hier nach Ex wandern von Deutschland. Da wäre er ziemlich lang unterwegs, weil er hätte dann noch vor, weiter nach Spanien zu gehen. Das dauert ja ewig, ja. Ich glaube, das, come on, das müssen wir hinkriegen, ja. Hier als Gemeinschaft, als Community, dass wir den Hendrik da ein bisschen unterstützen. Vielleicht kennt er jemanden, der jemand wiederum kennt, der jemanden kennt, der im Bereich Reisemobil tätig ist. Wäre hammergenial. Wenn du mehr über Hendrik erfahren willst, wie gesagt, folg ihm in Socials. Wenn du von ihm gecoacht werden willst, mach das ebenfalls, nimm zu ihm Kontakt auf. Aber sei dir gleich bewusst, Hendrik mag auch, ja, dann entsprechend Leistung sehen, ne? Ein bisschen Einsatz sehen. Also jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, ja, jetzt habe ich einen Coach und der Hendrik, der motiviert mich schon. Nee, da muss, das stimme ich ja voll zu, muss auch schon ein bisschen Grundmotivation vorhanden sein, weil ansonsten jemanden von null auf komplett zu motivieren, ist mega anstrengend als Coach. Und dementsprechend, wenn du da Ziele hast und auch zielstrebig dran arbeitest und mit jemandem zusammenarbeiten möchtest, der echt super viel Erfahrung an den Tisch bringt, nimm auf jeden Fall Kontakt zu Hendrik auf. So, wenn du dem Podcast, also mir in dem Fall, was Gutes tun möchtest, kannst du ebenfalls durch eine 5-Sterne-Bewertung sowohl auf Apple Podcast als auch in Spotify. In Spotify kannst du auch kommentieren, die Folge. Würden uns natürlich super freuen. Ähnliches gilt auch für Instagram zum Beispiel oder Facebook. Folg uns da ebenfalls, um in Zukunft keine weitere Folge mehr zu verpassen. Hat ein bisschen gedauert. Januar war Pause. Gibt auch einen Grund, nenne ich dir demnächst in einer kleinen Solo-Folge, wird nicht lang werden, aber dann wird es eindeutig und ganz klar und da steckt auch eine Message hinter, solltest du ebenfalls nicht verpassen. Also, ich wünsche dir jetzt schönen Resttag oder wenn du jetzt gerade aufgestanden bist und den Podcast hier beim Laufen hörst und noch einen schönen weiteren Run oder wenn du jetzt gerade beim Putzen bist, hey, get shit done. Ich mag Putzen auch nicht, ja. Aber wenn es dann gemacht ist und gerade so mit Podcast auf den Ohren, ist es deutlich unterhaltsamer. Von daher zieh's durch, dann hast du es erledigt. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder hier einschaltest bei Triathlon Podcast. Und bis dahin, hab eine gute Zeit. Bleib sportlich, unfallfrei, verletzungsfrei und gesund, weil das A und O von allem. Und dann hören wir uns hier bald wieder. Ciao, ciao, hier war der Marco.